Willkommen zu unserem Podcast My Body is a Temple, der Podcast, der so gut reift wie ein guter Tempel. Hier reden Lenny und Marcel über kulturelle Perspektiven auf den Veganismus und intersektionale Gerechtigkeit.
Einmal herzlich willkommen zu dieser Folge und zwar unserer ersten Themenfolge. Wir haben uns das Ganze ein bisschen so vorgestellt, dass ich mich in ein Thema eingearbeitet habe. Marcel hat noch gar keine Ahnung, worum es gleich gehen wird. Und dann arbeiten wir das mal zusammen ein bisschen auf, ne? Also ich werde Marcel so ein paar Stichpunkte hinwerfen, ihn zu seiner Meinung fragen, was er generell schon darüber weiß. Und dann verrate ich jetzt auch einfach mal das Thema. Das ist so eine kombinierte Sache jetzt. Zum einen gucken wir uns Haltungsformen an und die Vegan-Labels, die in Deutschland gängig sind, ne, weil wir leben ja beide in Deutschland, deswegen ist da der Augenmerk. Und was jetzt gerade in der Schweiz passiert mit dem Thema Labeln.
Oh, okay, da war ich ja gar nicht gefasst drauf.
Aber nee, cool. Da warst du gar nicht gefasst drauf. Nee. Genau, wir hatten es eh auf dem Schirm und ich dachte, ich möchte ein bisschen seicht reingehen. Und einfach, weil es in der Schweiz jetzt zum 1.7. eine Änderung gegeben hat, wie Tierprodukte deklariert werden müssen, dachte ich, greifen wir das doch mal auf, solange es noch halbwegs aktuell ist, ne?
Ziemlich cool, weil ich habe es nur mir oberflächlich angeguckt. Von daher, wenn du ein Deep Dive gemacht hast, ich bin so froh. Ich habe da nämlich viele Fragen zu.
Uiuiui, ich hoffe, dann war mein Deep Dive deep genug, weil man findet tatsächlich noch gar nicht so viel dazu. Dann lass uns mal anfangen tatsächlich mit den veganen Labels. Ne? Da haben wir ja in Deutschland 4 bzw. 5, 6 Variationen von. Ne? So das Klassische, was wir alle kennen, ist ja dieses normale V-Label. Ne? Also das internationale V-Label, was wir ja nicht nur in Deutschland haben. Und davon gibt es 2 Stufen. Einmal das vegane Label und einmal das vegetarische Label. Die haben sich ja letztens erst verändert, dass sie nicht mehr identisch aussehen. Aber ich habe in meiner Recherche was gelernt, was ich nicht wusste. Und zwar, dass dieses Label mit und ohne Schriftzug kommt. Ne? Also entweder hast du dieses kleine V mit dem Keimling da an der Seite, darunter steht dann vegan, rein pflanzlich oder vegetarisch. Wenn da gar nichts drunter steht, ist das Produkt immer nur vegetarisch und nicht vegan.
Ach so, also auch wenn dies gelb ist und mit diesen grünen Pflänzchen.
Ja genau, wenn da gar nichts drunter steht, ist das Produkt nur vegetarisch und nicht vegan. Und das hat mich richtig schockiert.
Ist nicht dein Ernst? Jetzt überlege ich aber die ganze Zeit, wie oft ich dann vielleicht schon eins gekauft habe, was ich dachte, was vegan wäre. Ey, das ist ja fies. Okay.
Das ist super fies, ne? Aber starten wir da mal ganz von vorne, ne? Also dieses Label gibt es jetzt seit 1996. Das ist eins der älteren tatsächlich, die wir in dem Bereich haben. Und die werden hier in Deutschland vergeben durch den Vegetarierbund Deutschland e.V. tatsächlich. In der Schweiz und in Österreich ist das jeweils ausgelagert an wen anders. Und kennst du dich da so ein bisschen aus? Hast du da schon mal mit den Anforderungen dich auseinandergesetzt? Und würdest du sagen, das ist eher ein strenges oder eher ein laxes Label?
Ich würde sagen, das ist eines von den strengeren Labels im Vergleich zu dem Vegan Society Label dann eher etwas schwächer.
Ist es eins der laxeren Labels?
Ah, okay.
Tatsächlich ist es das verbreitetste, aber eins der laxeren. Und das von der Vegan Society, die Blume, da kommen wir gleich auch noch drauf, ist Auslegungssache, ob das strenger ist oder nicht tatsächlich. Und zwar haben wir beim V-Label für das Vegane, nicht für das Vegetarische, die Voraussetzung, dass keine tierischen Inhaltsstoffe oder Hilfsstoffe verwendet werden dürfen, keine Tierversuche für Produkte oder Bestandteile und es darf keine Gentechnik eingesetzt werden, gar keine.
Oh, also auch bei dem Label nicht, okay.
Auch bei dem Label nicht tatsächlich, genau.
Da gibt es eine Überschneidung mit Bio, ne? Das ist schon immer interessant.
Da gibt es Überschneidungen mit Bio, aber, ist kleiner Spoiler, wir haben auch ein wirklich bio-veganes Label.
Ja, das kenne ich auch, ja.
Ja, sehr schön, sehr schön. So, was mich an dem Ganzen jetzt tatsächlich ein bisschen begeistert hat, ist die Tatsache, dass diese Kriterien länderübergreifend sind. Das finde ich prinzipiell erstmal eine gute Sache.
Also dann gibt es also dann länderübergreifend quasi, weil es ein europäisches Label ist, es ist auch festgelegt auf Europaebene oder EU-Ebene in dem Fall?
In dem Fall an alle Länder, die dieses Label vergeben tatsächlich. Sei das jetzt durch die Europäische Vegetarierunion, von denen ist das Label ja ursprünglich, oder ausgelagert jetzt zum Beispiel in der Schweiz an Swissvec. Genau, die Kriterien bleiben die gleichen, egal ob du ein Produkt jetzt hier in Deutschland kaufst, ob du ein Produkt jetzt in den Niederlanden, Belgien oder anderen EU-Staaten kaufst. Das finde ich persönlich halt super, super schön, weil es das gerade für neu vegan lebende Menschen ziemlich einfach macht, finde ich.
Ja, auch Richtung Vergleichbarkeit im Urlaub oder was auch immer.
Genau, das Problem, was wir bei dem Label haben, ist aber tatsächlich, dass die mit ihren Kontrollen ziemlich lax umgehen. Ne? Also du hast einmal eine Kontrolle am Anfang, wenn du dieses Label halt nutzen möchtest und danach nur noch Stichproben mäßig überhaupt Kontrollen. Deswegen haben wir jetzt gerade zum Beispiel auch bei Aldi das Phänomen, dass eine Rezeptur bei einem Produkt geändert wurde, wo jetzt Süßmolkenpulver enthalten ist. Die Verpackung trägt immer noch das Vegan-Label vorne drauf.
Okay, gab es da nicht einen Rückruf? Ich habe irgendwo auf Social Media oder eine Warnung zumindest vorgesehen. Okay, ja, stimmt.
Genau, es gab eine Warnung, aber keine offizielle, sondern halt von so einschlägigen, ich sag jetzt mal Blogs wie Vegan sparen oder einfach vegan und so.
Okay, das heißt, die Tests sind stichprobenartig. Na gut, aber bei dem Erfolg dann auch, also es gibt ja recht viele, ziemlich viele Produkte eigentlich, die das haben, ne? Ist es vermutlich auch richtig schwer, da so durchgehende Kontrollen zu haben?
Mhm.
Und das ist dann vermutlich nicht an wirklich an das Produkt mit den Inhaltsstoffen gekoppelt und eine Rezertifizierung quasi notwendig, wenn sich an den Inhaltsstoffen was ändert. Das wäre ja quasi sowas, ne? Okay.
Genau, also in dem Fall jetzt zum Beispiel, das handelt sich ja um ein Instant-Kartoffelpüree, könnte man jetzt das Label theoretisch zu vegetarisch wechseln. Also sie müssten nur da den Schriftzug unten wegnehmen, wo vegan steht tatsächlich. Aber wir können auch direkt einmal weitermachen mit der Blume, weil es wird sich gleich hoffentlich bei euch allen im Kopf was abzeichnen und ihr werdet was merken tatsächlich. So, die vegane Blume ist ja dein Lieblingslabel, habe ich jetzt so aus Gesprächen mitbekommen.
Weil es das älteste Label ist und quasi die Vegan Society dranhängt, deswegen ja.
Ja genau, wir haben das tatsächlich schon seit 1990, dieses Label. Und es wird tatsächlich hier im deutschsprachigen Raum von der veganen Gesellschaft Österreich vergeben. Also es ist tatsächlich eine vegane Gesellschaft dahinter und nicht irgendwie ein Vegetarierbund, was ich persönlich ja schon mal ganz cool finde. Außerdem ist es das einzige von diesen veganen Labels, was sowohl für Lebensmittel als auch Kosmetika und Kleidung gilt.
Genau, ich schwärme immer von meiner Zahnbürste, die das Label drauf, wo ich denke, Alter, wie geil.
Genau, und bei den Kriterien haben wir da ja auch keine tierischen Inhaltsstoffe und Hilfsstoffe, ne? Keine Tierversuche an Inhaltsstoffen oder an Inhaltsstoffen oder dem fertigen Produkt. Und hier kommt dann eine separate Herstellung dazu, beziehungsweise ein Durchspülen der Maschinen, was wir beim V-Label ja zum Beispiel nicht haben. Was das V-Label aber verbietet und die Sonnenblume erlaubt, ist Gentechnik, sofern die ohne Tiere stattfindet.
Oh, okay.
Genau.
Das ist der Unterschied, okay. Ja.
Deswegen kann man sich da bei den beiden Labeln in meinen Augen tatsächlich drüber streiten, was ist da jetzt strenger. Wenn wir auf Tierrechte gucken, ganz klar die Sonnenblume. Ne? Aber wenn wir jetzt auf Lebensmittelqualität, wie man die auch immer definieren möchte, schauen, ist das V-Label dann tatsächlich irgendwie ein bisschen strenger.
Ja, weswegen ich bei der Sonnenblume trotzdem noch ein großer Fan bin, ist genau wegen dieses Durchspülens, bleiben halt keine Allergene übrig. Und auf den meisten Produkten steht halt nicht, kann Spuren von Milch und Nüssen enthalten, obwohl das Produkt selber gar keine Milch und Nüsse enthält. Was für mich, also für Allergiker generell, als auch für Leute, die sagen, ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Spuren von Milch in meinem Produkt sind, nur weil ihr da Produktionsstraßen habt, ist mir eigentlich egal. Deswegen bin ich immer so dieser Sonnenblumen-Fan, ne?
Kann ich total verstehen, aber tatsächlich habe ich dann, glaube ich, für dich ein noch schöneres Label gleich im Angebot.
Oh, let's go. Da gibt es vermutlich zwei Produkte auf der ganzen Welt, die das haben.
Nee, tatsächlich, kleiner Spoiler, es wird gut, es wird schön. So, dann gucken wir uns auch das Label einfach direkt mal an, würde ich sagen. Ne? Und zwar ist das Vegan-Label von der veganen Gesellschaft Deutschland. Ne? Wir haben nämlich auch eine vegane Gesellschaft. Und das ist strenger als die anderen beiden Labels. Und das gibt es auch bis jetzt leider nur in Deutschland. Ne? Also du bist da ein bisschen beschränkt. Im Urlaub wirst du das nirgendwo finden. Aber wenn man hier dann einfach mal die Augen offen hält im Supermarkt, findet man es vielleicht ein bisschen. So, gehen wir da. Weißt du, wie das aussieht, das vegane Label, was ich jetzt meine?
Das sieht so ein bisschen aus wie das andere vegane Label mit so einem grünen V, oder?
Genau, es hat so ein grünes V, so ein Rand da drum, der aussieht wie so ein Keks, finde ich. So meine Oma hat früher immer so Kekse mit so einem Ausstechförmchen in der Form auf jeden Fall gebacken. Und es steht nochmal in Blockschrift vegan in grün darunter. So, vielleicht können wir es ja irgendwie in der YouTube-Version oder so mal einblenden, das Label, was ich jetzt meine. Das wäre natürlich cool. Und kommen wir mal zu den Kriterien. Diese Produkte mit dem Label dürfen keine tierischen Inhaltsstoffe oder Hilfsstoffe enthalten. Das gilt auch für die Verpackung. Es müssen rein vegane Produktionsstätten und Lagerstätten für die Rohstoffe sein. Und keine Tierversuche dürfen für die Produkte in Auftrag gegeben werden oder Inhaltsstoffe getestet werden und sie dürfen auch nicht finanziert werden.
Okay, das ist krass.
Das ist halt nochmal deutlich strenger als V-Label oder die Sonnenblume.
Du hattest kurz erwähnt Verpackung. Wie war das bei den anderen beiden Labels?
Die Verpackung ist bei den anderen beiden Labels nicht betroffen.
Das habe ich zumindest bei der Sonnenblume anders gelesen.
Also auf der Seite von der Vegan Society habe ich nichts, wirklich gar nichts zu Verpackungen gefunden. Und auch jetzt generell nochmal, ich habe mich immer auf die Seiten bezogen, jetzt hier von den Organisationen, die diese Label ausstellen, weil das für mich jetzt einfach halt, was sagen die denn selber zu ihren Labels? Am interessantesten war.
Ah, spannend, okay.
Genau. Das Vegan-Label von der Veganen Gesellschaft Deutschland verbietet übrigens auch Gentechnik, egal ob die mit oder ohne Tiere auskommt. Wir arbeiten jetzt noch kurz ein paar andere Labels durch und dann reden wir über einen ethischen Aspekt, okay?
Warum hört man von denen so wenig? Medial, Vegan Society macht ein bisschen was. Das Vegan-Label kriege ich öfter mal zu sehen. Und das ist eine deutsche Vegan... Wie heißen die nochmal, die das ausstellen?
Das ist die Vegane Gesellschaft Deutschland, www.vegane.org.
Kann meine Ignoranz sein, aber ich habe noch nicht so viel von denen mitbekommen. Okay.
Ich habe tatsächlich vor dieser Recherche von denen auch noch gar nicht so viel mitbekommen und stand ganz oft im Edeka meines Vertrauens. Und mein Edeka hat tatsächlich sehr, sehr viele gebackene Artikel hier wie Brot und all sowas, die genau dieses Label drauf haben. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, dieses Label kenne ich ja überhaupt nicht. Ist das überhaupt ein seriöses Label? Haben das jetzt die Hersteller selber irgendwie da drauf gedruckt? Oder was ist das?
Ja, krass. Okay, wirklich. Ich hatte eine Idee mit dem V, weil ich es öfter mal, ich glaube, in Reformhaus, die öfter mal gesehen habe. Ah, okay.
So, Reformhaus ist auch ein guter Stichpunkt für das nächste Label tatsächlich. Und zwar ist das Ecovec-Label. Kennst du das?
Nee, also ja, kenne ich, aber ich habe es so produktmäßig ganz selten gesehen.
Genau, deswegen meinte ich auch gerade Reformhäuser und Bioläden, weil das ist das einzige wirklich komplett bio-vegane Label und das gibt es auch erst seit 2024 und gilt nur für Bioprodukte, die auch wirklich biozertifiziert sind.
Heißt das Bio-Weg?
Eco-Weg.
Nee, das ist auch einmal vorbeigegangen.
Genau, und zwar haben die als Kriterien logisch keine tierischen Inhaltsstoffe und Hilfsstoffe. Produktion muss räumlich oder zeitlich so signifikant getrennt sein, dass keine Kreuzkontamination möglich ist. Und die Lagerung der Rohstoffe muss ebenfalls getrennt sein, dass keine Kreuzkontamination möglich ist. Und logischerweise keine Gentechnik, ne, weil es ist ein bio-veganes Label. Und damit sind wir jetzt dann auch schon tatsächlich beim letzten offiziellen Label angekommen, wo ich jetzt kurz noch drüber sprechen möchte. Und zwar sind das die PETA-Approved Label. Das sind ja zwei tatsächlich. Was ich auch jetzt erst in der Recherche gelernt habe, weil ich kannte nur das PETA-Approved-Label mit dem süßen Häschen, was bei Kosmetikern zu finden ist zum Teil. Und das besagt ja prinzipiell nur, dass es ein Produkt, was völlig frei von Tierversuchen ist, auch außerhalb der EU, also in Ländern, wo das vorgesehen ist. Da kann diese Firma dann halt einfach nicht verkaufen. Das gilt übrigens für Hersteller und Zulieferer. Also wenn man das auf einem Produkt sieht, dann weiß man auch, dass die Zulieferer keine Tierversuche durchführen. Und das gilt nicht nur für das Durchführen von Tierversuchen, sondern auch das in Auftrag geben, Finanzieren und Zulassen von Tierversuchen.
Es klingt immer so, dass, als wenn jedes Label so einen Fokuspunkt hätte, den er ergänzt. Aber irgendwie, wenn ich das so höre, denke ich so, könnte es nicht ein Label geben, das die ganzen Sachen kombiniert irgendwie so? Weil ja, cool, auf jeden Fall. Und dann wird es immer besser. Und das alles in einem Label. Das wäre gut.
Ja, genau. Das waren tatsächlich auch die ganze Zeit irgendwie so meine Gedanken, weil ich denke mir auf der einen Seite, ja, das ist super, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, vegane Produkte relativ schnell zu erkennen. Aber in dieser Recherche ist mir dann aufgefallen, wie unnötig es ist, dass wir so viele Label haben auf der einen Seite und wie unzuverlässig das ganze Thema dann doch wieder ist tatsächlich, weil, wir kommen jetzt zu dem Punkt, es gibt eigene Label von verschiedenen Herstellern, die gar keine richtigen Label sind, die sie sich aber trotzdem auf die Produkte drucken können. Und vegan ist ja kein geschützter Begriff. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass da dann Artikel, die mit tierischen Hilfsstoffen hergestellt werden, trotzdem als vegan gekennzeichnet werden, weil das Produkt selber ja keine tierischen Inhaltsstoffe mehr enthält.
Das hat mich auch mal genervt. Also mein Ginger Ale zum Beispiel, was ich sehr mag, da steht auch nur vegan drauf in so einem eigens kreierten Logo, ist auch ganz schön und so. Es ist immer so, ich gucke drauf, ich denke so, ja, okay, ich weiß, was ihr meint. Wisst ihr auch, was ich meine oder was die Vegan Society meint, wenn ihr vegan meint? Das wäre die Diskussion, was heißt das, Inhaltsstoffe, Herstellung. Und da gibt es vermutlich unendlich viele, weil dass ihr da macht, ja, genau, eher da lustig
halt
ist.
Ja, tatsächlich, ne? Unendlich viele. Und das Fiese ist halt, dass diese Sachen aussehen dürfen wie ein Label. Ne? Also ich finde es ja total schön und okay, prinzipiell erstmal, wenn bei einem Produkt, was wirklich vegan ist, aber vielleicht kein Label trägt, weil teilweise kosten die Label Geld oder es schreckt potenzielle Käufer ab. Da machen wir gleich auch noch einen kleinen Dive in Manna, also Manna-Schnitten als Beispiel tatsächlich. Und deswegen finde ich es ja prinzipiell schön, wenn nicht gelabelte vegane Produkte trotzdem vegan als Aufschrift bekommen. Es ist halt wirklich null zuverlässig. Deswegen habe ich da rein ethisch gesehen Katastrophe. Wir gucken, aber jetzt mal so, diese Label jetzt durcharbeiten, ist tatsächlich nur eine Vorbereitung auf das, was gleich kommt, an den Hauptpunkt tatsächlich, die ethische Diskussion darüber.
Oh nein,
oh, pfui, Ethik, oh mein, oh mein. So, deswegen gehen wir jetzt einmal kurz die Haltungsformen durch. So, ich habe jetzt explizit Schweine als Beispieltiere genommen. Ne, dass das bei jeder Tierart, die wir ausbeuten, ein bisschen anders ist, sollte uns allen bewusst sein. Ne, aber jetzt hier, das, was ich alles jetzt sagen werde, bezieht sich auf Schweine. Und zwar Mast und nicht Zucht, sondern wirklich rein die Mast. Du kennst doch bestimmt unsere Haltungsform. Magst du sie mal aufzählen? Oder generell die Haltungsform-Labels.
Meinst du diese vier Haltungsstufen, diese Tierqualstufen? Nee, ich habe nur mal Infografiken gesehen, was so die Quadratmeter angeht, was das bedeutet. Und selbst in der höchsten Stufe habe ich dann nur gedacht, seid ihr euch wirklich sicher, dass das die höchste Haltungsstufe ist?
Ja, genau. Ich habe die Zahlen jetzt aber tatsächlich auch nur für Schweine parat. Aber ich habe auch noch eine Quelle offen, wo ich die anderen Tiere schnell nachgucken kann. Aber fangen wir einfach mal mit Stallhaltung an. Also Haltungsform 1, das ist ja unser gesetzlicher Mindeststandard, ne? So. Die Mindestfläche für ein Schwein, was schätzt du? Genau, die Mindestfläche für ein Tier ab 110 Kilo.
Ab 110 Kilo. Die werden keinen Quadratmeter haben, ne?
Doch, die haben genau einen Quadratmeter als Mindestfläche.
Ach so. Ah, guck mal, wie nett.
Genau, die haben genau einen Quadratmeter als Mindestfläche. So für alle nochmal zur Erinnerung. Ein Quadratmeter heißt einmal ein Meter. Ne? Das ist ein Quadratmeter, Freunde. Das ist unser gesetzlicher Mindeststandard. Und was dazu noch kommt, es müssen Stroh- oder Heuballen zur Beschäftigung verfügbar sein. Dann darfst du dir Haltungsform 1 auf dein totes Tier.
Okay. Was heißt verfügbar sein?
Ja, was heißt verfügbar sein? Das ist die gute Frage. Also theoretisch, angenommen, wir haben da jetzt einen Stallbereich, in dem der hat, sagen wir, 20 Quadratmeter, da sind 20 Schweine drin, dann reicht es, wenn in der Ecke ein Strohballen liegt.
Ja, cool. Haltungsstufe 1, das ist ja katastrophal. Deswegen heißt die 1 wegen 1 Quadratmeter vermutlich, ne?
Wahrscheinlich. So, aber wir können direkt weitergehen zur Haltungsform 2. Das nennt sich Stallhaltung Plus. Magst du mal schätzen, gleiche Gegebenheiten fürs Tier, ne? Also 110 Kilo, ein Schwein, wie viel Platz?
Ja, so etwas über einen Quadratmeter, 1,1 vielleicht?
Ja, Treffer, 1,1. Ja. Und zusätzlich zu dem Heu- oder Strohballen müssen diese Tiere noch Raufutter bekommen, sowas wie Silage zum Beispiel. Auch als Beschäftigungsmaßnahme.
Ah, damit sie dann so tun können, als wenn sie darin rum was suchen.
Genau.
Okay. Genau. Ist ja toll.
Ja, also das ist in den Augen vieler Leute natürlich schon mal besser als Stallhaltung. Ne? Heißt ja auch Stallhaltung Plus. Haltungsform 3 wäre Außenklima.
Oh, da weiß ich, was kommt.
Ja, dann.
Das Piraten. Das sind diese vollgestaubten, nie gewarteten Lüftungsanlagen, wo ein bisschen Wind reingezogen wird, oder?
Ja, also es sollte schon eine offene Stallseite sein im Idealfall oder halt auf jeden Fall sowas wie, nennen wir es mal, große Fensterfronten, die sich öffnen lassen, wo permanent Frischluft reinkommt.
Die sich öffnen lassen oder geöffnet sind?
Ja, geöffnet sind. Also sie müssen offen sein. Also es muss permanent Frischluft reinkommen von außen. Und magst du mal raten, wie viel Platz die Tiere da haben?
Na, ich glaube, jetzt haben sie ja ein bisschen Wind. 1,1 reicht ja vollkommen.
Nee, 1,4 bekommen sie dann doch zugeschrieben tatsächlich.
Oh.
Ja, das ist auch der erste wirkliche Sprung, sage ich jetzt mal so.
Ja, aber der hätte im BWL auch noch einsparen können, oder? Also da ja, wäre noch was
bestimmt. Gegangen. Bestimmt, aber, und jetzt fangen wir an mit dem richtig krassen Verbraucherverarsche eigentlich, weil es ist ja super viel besser als Stallhaltung oder Stallhaltung Plus, weil ab jetzt brauchen wir auch gentechnikfreies Futter.
Ach, an dem Punkt.
Ja, genau. An dem Punkt brauchen wir dann, damit es Außenklima ist, auch gentechnikfreies Futter. Damit es Haltungsform 3 ist.
Ja, guck mal, wie die Schweine sich dann freuen. Was das für einen Lebensqualitätsunterschied macht, dass die genmanipuliert freies Futter.
Das macht das ganze Leiden bestimmt direkt viel erträglicher für die.
Ja.
Ja, dann gehen wir mal weiter in Haltungsform 4. Möchtest du mal kurz überlegen, wie diese Haltungsform heißen könnte?
Freilandhaltung.
Nee, Nee, sie schimpft sich.
Premium Plus.
Naja, ohne das Plus, nur Premium tatsächlich.
Nein.
Premium, doch.
Natürlich.
Es schimpft sich Premium. Und möchtest du mal raten, was so richtig Premium für so ein Schwein ist?
Das ist vermutlich wie bei den Fluggesellschaften, wo du dann irgendwie mehr Beinfreiheit hast. Und Premium, was könnte Premium sein? Ja, vermutlich wieder irgendwas, was der Mensch sich ganz gut vorstellen kann. Irgendein Gimmick, irgendein Gadget muss dabei sein. Erzähl.
Also wir haben hier eine Mindestfläche von 2 Quadratmetern pro Tier. Für alle jetzt nochmal Zuhörenden bitte, stellt euch das mal vor. 2 Quadratmeter ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weniger Platz, als das Bett bietet, in dem ihr jede Nacht schlaft.
Ja, denkt Premium, da oder?
Mal, ja, Premium. Denkt da mal wirklich drüber nach. Ne? Ihr habt wahrscheinlich jede Nacht in eurem Bett mehr Platz, als ein Schwein ab 110 Kilo sein ganzes Leben lang zur Verfügung hat.
Du meinst die 6 Monate, die es leben darf?
Ja. Ja. Ja.
Boah, ja, ist das dann jetzt der Premium-Aufschlag, den man bekommt, ja? Oder kommt da noch was?
Da kommt noch was tatsächlich. Und zwar muss das Futter auch gentechnikfrei und regional oder aus dem eigenen Betrieb sein sogar.
Mhm.
Es gibt dann plötzlich so coole Sachen wie ständigen Zugang zu Auslauf oder Freilandhaltung. Ja, ständiger Zugang heißt, es muss theoretisch die Möglichkeit gegeben sein, dass diese Tiere rausgehen können. Wie das Ganze in der Praxis umgesetzt wird, ist fraglich.
Ja, ja, ich sehe diese kleinen Ausbuchtungen eingezäunt, wo dann 3 Schweine maximal reinpassen in den Betrieb mit hunderten Schweinen.
Ja, was ich jetzt in meiner Recherche auch gefunden habe, ist tatsächlich, also das waren, sagen wir es mal so, ich habe mir dafür auch ganz gern mal so ein paar Veröffentlichungen von Arriva angeguckt tatsächlich. Und mir ist aufgefallen, dass diese Türen, sage ich jetzt mal, oft so niedrig sind, dass das Schwein in die Knie gehen müsste, so ein bisschen, um da durchzukommen und es deswegen nicht richtig genutzt wurde.
Also das habe ich auch gesehen, dass die Möglichkeit geben muss, aber die kaum nutzbar ist entweder. Also bei Hühnern habe ich es gesehen, zu viele Hühner, die blockieren sich, kommen da nicht raus. Bei Schweinen so schwer umsetzbar, dass die da gar nicht richtig raus können und so.
Mhm.
Also es wird wirklich nur geboten, weil es geboten werden muss, aber nutzen können die Tiere das meistens nicht. Das hatte ich auch schon mal gesehen.
Genau, und dann haben wir noch eine Sache tatsächlich, die noch beachtet werden muss, beziehungsweise die den Schweinen zusteht in dieser Haltung, und zwar Einstreu. Das ist das erste Mal, dass wir darüber reden, dass diese Tiere nicht auf Spaltboden oder Ähnlichem stehen müssen, sondern dass die Stroh oder Ähnliches als Einstreu haben.
Ja, klasse.
Und jetzt überlegt euch mal, also an alle Zuhörer, vor allem an die, die halt eventuell noch nicht vegan leben, geht mal in den Supermarkt und dann guckt euch mal an, wie viel Haltungsform 4 ihr überhaupt seht.
Ja, und dass das Futter regional ist, ist genau dieses Gadget von, als Mensch denkt man so, ach ja, guck mal, ich möchte ja eh mehr regional kaufen. Toll. Einfach toll, ne? Ja, super.
Ja, genau. Dann hätten wir jetzt seit neuestem noch Haltungsstufe 5. Das wäre dann Bio.
Ach, Bio ist eine eigene Haltungsstufe.
Ja, jetzt mittlerweile. Aber der Unterschied zwischen 4 und 5, also Premium und Bio, ist eigentlich nur strengere Regeln bei Futter und Medikation.
Okay, aber war es nicht ab 4 schon gentechnikfrei?
Nee, ab 3 ist es ja schon gentechnikfrei.
Ab 3.
Futter.
Und was kann das Futter dann noch extra? Und das muss aus Biolandwirtschaft kommen, oder? Mhm. Naja, okay.
Und es muss halt auch regional sein, ne? Und in der Biohaltung darfst du auch nicht irgendwie einen riesen Cocktail an Antibiose da reinschmeißen, einfach mal so auf Verdacht. Aber wirklich Lebensqualität fürs Schwein macht da nicht den Unterschied.
Ich glaube, das Zynischste, was ich dazu gehört habe, war jemand, der gesagt hätte, ach, Biofutter, dann essen die Schweine ja besser als ich.
Mhm.
Ja, und da ist mir dann irgendeine Ader geplatzt im Auge.
Ja, nachvollziehbar. Mhm. Absolut nachvollziehbar. Und wir können jetzt tatsächlich auch schon, bevor wir anfangen, überhaupt über die Schweiz zu sprechen, mal darüber reden, weil mein Gedanke, und da interessiert mich deine Meinung wirklich ganz brennend, zu diesen ganzen Labels ist tatsächlich, dass je mehr wir in diese Richtung gehen, dass wir in Anführungszeichen Tierwohl belabeln oder wie schlimm die Tierqual ist, dass wir damit immer weiter in einen reformistischen Ansatz gelangen, statt einen abolitionistischen Ansatz zu verfolgen.
Also ich versuche das ja auch immer in den TikTok-Lives zu sagen. Also meine Idealvorstellung, ich glaube, da kommen wir gleich diesen Bogen in die Schweiz, wäre ja generell zu sagen, wo sind tierische Produkte drin, dass das pflichtig ist, das quasi zu deklarieren und nicht irgendwie zu sagen, hey, es gibt jetzt ganz viele Labels und kriegt das mal irgendwie hin, das zu organisieren, was das eigentlich heißt. Und Veganismus und vegan und für vegane Ernährung geeignet oder Lebensweise geeignet, was ja dann wieder ein großes Spektrum ist, weil es ja eine Lebensweise ist. Ne? Was heißt das, wo sind die Grenzen? Und die kann dann jeder Anbieter von diesen Labels quasi definieren. Und dann haben wir vermutlich das, was wir jetzt haben, ne? 6 Labels, wo man von allen denkt so, ey, können wir nicht ein Label haben, was das alles kann? Und ich glaube, wenn irgendwo draufstehen würde, hier sind übrigens Tierausbeutungen drin, was ja quasi dann auch über Tierversuche oder andere Sachen mit involviert wäre, was für mich ja quasi auch konventionelle Landwirtschaft wäre, wo gedüngt wird mit Kuhdünger oder sowas, dass das pflichtig wäre. Und dann sind die veganen Labels quasi noch so ein Lifestyle-Label, was man haben kann, aber nicht muss. Und jeder vegan lebende Mensch könnte sagen, ah, guck mal, da hier ist Tierzeug drin oder wurde ausgebeutet, möchte ich nicht kaufen. Das würde die Transparenz deutlich erhöhen. Vermutlich kosten die Labels ja auch Geld. Die Kosten der Labels gehen wieder auf uns Konsumenten zurück. Und wir zahlen dann quasi dafür, dass wir Transparenz bekommen. Was ja auch wieder so ein kapitalistischer Move ist nach der Motto, ach, ihr wollt hier einen Lifestyle, weil das ist ja alles so ein Lifestyle, dann zahlt einfach dafür. Also das geht vielleicht in die Richtung, die du gedacht hast.
Das geht ziemlich in die Richtung, die ich gedacht habe, tatsächlich. Das geht ziemlich in die Richtung. Wobei ich halt auch, so jetzt sind wir voll in der Meinung tatsächlich angekommen. Ne? Ich persönlich finde auch, dass vegane Labels einfach gar nicht nötig sein sollten, zum einen. Sondern wir auch anfangen zu labeln, wo sind Tierprodukte drin, welche Tierprodukte sind da drin, wurden irgendwelche tierischen Hilfsstoffe eingesetzt, Tierversuche etc. pp. Weil dann gäbe es solche Fiaskos wie Manna. Zum Beispiel nicht. Ist so eine kleine Anekdote, ne? Also das könnt ihr alle gerne googeln. Manna-Waffeln waren schon immer vegan. Einer meiner Lieblingssnacks, Classic, ne? Hier Neapolitaner, sind vegan, waren es schon immer, hatten kurzzeitig mal ein Label. Dieses Label hat dann aber dazu geführt, dass Leute Manna-Waffeln nicht mehr kaufen wollten. Dann war das Label ganz schnell wieder weg. Und jetzt ist wieder ein Label drauf. Aber in ganz klein, ganz versteckt und vor allem in schwarz-weiß, weil dieses Label anscheinend so viele Leute einschüchtert.
Das ist ein guter Punkt, der kommt noch einfach obendrauf, dass wir an dem Punkt sind. Das hat ganz, glaube ich, ganz viel mit diesen Missverständnissen zu tun, was vegan eigentlich heißt. Und dann kommen die Leute, ja, warum soll in meinem Klopapier Fleisch drin sein? Warum ist das vegan? Dass die Leute das gar nicht irgendwie verstehen und dann sagen, ich verstehe das nicht, ich kaufe das nicht, ich will irgendwas anderes haben. Also ich hatte dieses Beispiel von irgendeinem TikToker, der eine Diskussion von zwei Leuten im Einkaufszentrum gehört hat, wo es um feuchtes Toilettenpapier ging, wo dann ein Vegan-Label drauf ist und dann so, ja, ist doch gar kein Fleisch drin, warum ist das vegan? Komm, wir kaufen das andere. Wo ich denke, ey, krass, das hilft nicht, den Leuten zu erklären, was jetzt hier los ist. Wenn darauf stehen würde, dieses Produkt, da ist Tierausbeutung drin und das irgendwie auch noch so klar deklariert ist, dann sagen die Leute, warum werden hier Tiere ausgebeutet? Was die richtige Frage ist. Das ist ja auch das Ziel von uns. Wir wollen Tierausbeutung reduzieren und nicht irgendeinen Lifestyle-Krieg führen mit den Leuten in Richtung, ach, ich bin übrigens der bessere Lifestyle-Mensch, weil ich kaufe alles mit diesem Label. Ich glaube, das ist der Eindruck von vielen Leuten, wie Veganer durch die Welt laufen.
Ja, glaube ich tatsächlich auch. Kurze persönliche Anekdote an der Stelle tatsächlich auch. Ich habe letztens mitbekommen, das war in einer Bäckerei und eine junge Frau hat die Bäckereifachverkäuferin gefragt, ob das Brot denn vegan sei. Also sie hat sich ein bestimmtes Brot rausgesucht und das hat für so viel Verwirrung in dieser Bäckereifiliale gesorgt, ne, dass sowohl am Ende die junge Frau total eingeschüchtert war und sich nicht mehr getraut hat, nochmal nachzufragen, dass alle anderen KundInnen, die da in dem Moment in dieser Bäckerei standen, total verwirrt waren, wieso man denn jetzt nachfragt, ob Brot vegan sei. Und einer sich angegriffen fühlenden Bäckereifachverkäuferin. Dazu hat es am Ende nur geführt. Also es ist ein kleines Tohuwabohu ausgebrochen und keiner hat gecheckt, dass in Brot sowas drin sein könnte wie Honig. Dass wir L-Cystein in Mehl haben eventuell. Oder dass seit ein paar Monaten ja zum Beispiel auch irgendwie irgendwelche gemahlenen Insekten in Brot drin sein dürfen.
Ja genau, und da ist, glaube ich, der Begriff einfach auch nicht hilfreich für die Leute, ne? Ist das Brot vegan zum Beispiel, ne? Was ja auch nur eine verkürzte Version ist, ist das Brot geeignet für eine tierausbeutungsfreie Lebensweise. Es wird vermutlich zur Diskussion anregen, vielleicht mehr Neugier hervorrufen, als zu sagen, hey, ist das vegan? Weil dann geht dann gleich die ganzen Annahmen mit rum. Aber ja, krass.
Genau. Deswegen, ich finde den Ansatz, den wir jetzt gerade in Deutschland haben, nicht so gut. Die Labels sowohl von veganen Produkten als auch von Tierleichen im Supermarkt angeht. Und deswegen machen wir jetzt mal einen ganz kurzen Exkurs. Aber deswegen gehen wir jetzt mal durch, was schon alles aus der Schweiz wirklich rübergeschwappt ist an Infos, ne, und was halt auch schon wirklich in der Praxis mehr oder weniger umgesetzt wird. Und zwar gilt seit dem 1.7., dass tierische Produkte Qualen kennzeichnen müssen. Also es ist nicht die Kennzeichnung, Achtung, hier ist Tier enthalten oder Tierausbeutung enthalten, sondern wirklich ist es explizit gefordert, dass erkenntlich ist, welche Qualen diese Tiere durchgemacht haben. Um das mal kurz konkret zu nennen, also wir haben eine Übergangsfrist von 2 Jahren. Es gilt für Anbieter jeder Art. Das heißt, die Supermarktkette muss das genauso angeben wie das kleine Restaurant um die Ecke oder die kleine Bäckerei. Und zwar muss für Produkte, wo Kühe involviert sind, angegeben werden, ob da eine Enthornung oder Kastration ohne Betäubung stattgefunden hat. Bei Schweinen muss angegeben werden, ob ein Kupieren, Kastrieren oder Entzahnen ohne Betäubung stattgefunden hat. Bei Geflügel muss angegeben werden, ob Schnäbel ohne Betäubung gekürzt wurden und oder ob eine Stopfmast durchgeführt wurde, was zwar in der Schweiz an sich illegal ist, aber das gilt auch für importierte Produkte. Und was mir so einen kleinen What-the-fuck-Moment bereitet hat, Froschschenkel ohne Betäubung, Fragezeichen, Ausrufezeichen, die müssen jetzt nämlich auch deklariert werden. Und das ist auch ein Rabbit Hole, wo ich mich demnächst reinstürzen werde. Was zur Hölle sollen Froschschenkel ohne Betäubung sein?
Also ich denke mal, das zielt auf die französischsprachige Schweiz, wo dann auch Froschschenkel angeboten werden. Und ich würde mal davon ausgehen, dass die Frösche einfach an den Beinen, die Beine abgeschnitten werden, ohne dass sie betäubt sind.
Das ist doch crazy. Entschuldigung, aber ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. So ist ja schön, dass ihr das jetzt kennzeichnen müsst, aber warum macht ihr das überhaupt?
Das schockt mich einfach, ja.
Ja, das schockt mich auch ziemlich und ich würde jetzt total gerne mit dir, also das haben wir ja jetzt gerade schon so ein bisschen gemacht, ne? Aber ich würde total gerne jetzt in den Diskurs gehen, welche Regelungen wir eigentlich da jetzt besser finden und wie wir das Ganze in unserer idealen veganen Welt, sage ich jetzt mal, oder zumindest tierethisch bewussteren Welt umsetzen könnten.
Ich habe es mitbekommen mit dem Label in der Schweiz. Ich hatte es mir kurz durchgelesen und ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterhilft. Ich habe da so ein paar Bedenken mit. Also ganz konkret dieser LinkedIn-Post, den ich heute gesehen habe von Brandqualitätsfleisch von dem CEO auf LinkedIn zum Thema, jetzt haben wir es den Tierschützern gezeigt und diese Kriminellen. Und hier und da. Und bei uns läuft ja alles ganz akkurat. Und die CO2-Betäubung ist ja gängige Praxis und tierschutzrechtlich okay. Wo ich mir denke, nein, ist es nicht. Wer definiert, was okay ist und was nicht? Gibt es eine Institution? Gibt es eine Liste von Sachen? Und wenn es eine Liste von Sachen gäbe, dann würden die Leute Sachen suchen, die nicht auf der Liste stehen und sie den Tieren antun, weil ja die Liste rechtfertigt, was geht und was nicht. Wir reden dann nicht mehr über, das sind Individuen und die haben ein Recht auf Leben, sondern nur noch, das ist verboten, also suche ich jetzt irgendwas anderes und tue es den Tieren an. Ohne dass irgendein Diskurs oder Reflexion darüber stattfindet, dass wir hier über liebende, fühlende Wesen reden. Das ist so ein bisschen meine Bedenken und ganz konkret Kastration ohne Betäubung. Wir haben ja generell das Problem, dass die Leute keine Ahnung haben, was überhaupt eine Betäubung ist. Also dieses Isofluran, die Begasung von Ferkeln, die ja quasi nur ein Muskelrelaxat sind und die Tiere bewegen sich nicht mehr, sind aber bei vollem Bewusstsein, was für viele Viehhalter quasi eine Betäubung ist, was laut Definition keine Schmerzlinderung bringt. Und statt dann Metacan noch zu nehmen, damit wirklich auch kein Schmerz stattfindet, was auch viele Tierärzte gar nicht wissen, aber gängige Praxis ist in Deutschland. Was ist es dann? Ist es dann ohne Betäubung laut Label oder nicht?
Das ist tatsächlich eine super, super gute Frage. Und genau diese Denkanstöße sind halt auch das, was ich mir jetzt hier gerade eben erhofft hatte, weil das doch von meiner Perspektive gerade ein bisschen abweicht. Beziehungsweise, was heißt von meiner Perspektive? Ich verstehe voll und ganz, was du damit sagen möchtest. Und ich verstehe den Gedankengang auch. Ich kann ihn nachvollziehen. Und du hast ihn gerade auch ein bisschen in mir geweckt tatsächlich. Bis jetzt war mein Gedankengang dazu aber zum Beispiel, auch wenn das mehr oder weniger nur ein reformistischer Ansatz ist, den ich ja sowieso als zu lasch empfinde in den meisten Fällen, also ja, doch, den ich eigentlich einfach als zu lasch empfinde, ist es hier trotzdem nochmal eine Art Weckruf in meinen Augen hoffentlich, ne? Dass Leute dann hingehen, diese Produkte in die Hand nehmen, drauf lesen, ja übrigens für dieses Schnitzel wurde ein Schweinekind ohne Betäubung kastriert, das Schwänzchen wurde abgeschnitten und die Zähnchen wurden auch kaputt gemacht, so ohne Betäubung. Und dass Leute das lesen und sich denken, so Moment mal, wie kann das sein, dass wir sowas tun? Und sich damit dann quasi ein größeres Interesse entwickelt an der körperlichen Unversehrtheit von Tieren oder generell sich ein anderes Verständnis für Ethik so ein bisschen einschleicht.
Ja, das ist auf jeden Fall auch der Punkt, bei dem ich eine Hoffnung habe, dass das in die Richtung geht. Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin nicht mehr, vielleicht halluziniere ich das einfach auch, aber bei den Zigarettenpackungen gab es, als das eingeführt wurde mit diesen Schockbildern, ich glaube, das hieß damals auch Schockbilder oder die Bildzeitung hat sich das ausgedacht mit den Schockbildern als Wort. Ich glaube, ich war auch die Kritik damals. Naja, aber die Zigaretten, die liegen ja auch immer vorne dann an diesem Kassenbereich und es können ja Kinder sehen und verstören. Ich glaube, das war eine Kritik, die sie sich irgendwie aus dem typisch dieses, aber denkt ja auch jemand an die Kinder, Argument, was damals rausgezogen wurde. Zumindest war es im Diskurs. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn dann auf der Bärchenwurst von der Action-Salami dann auf einmal solche Sachen stehen, dass das für Kinder, dass dann das Argument kommt, aber die Kinder, kannst du aus so Schock-Sachen nicht da draufschreiben. Ich sehe die Zyniker schon.
Ja, aber die Zyniker, also ne, jetzt wirklich auch mal zu diesen Zigarettenschockbilder-Geschichten, ne, also als die kamen, war ich starke Raucherin, ne, also wirklich starke Raucherin. Und mein ganzes Umfeld auch, ne, also wir haben alle wirklich viel geraucht. Und was da als Kommentar, als einziges Kommentar wirklich immer dazu kam, so, ja cool, dann schaffe ich mir ein Sammelheftchen an, ne, also wie bei Panini-Bilder im Endeffekt. Aber den Unterschied, den ich jetzt sehe, zum einen ist das Argument mit den Kindern in meinen Augen nicht gültig, weil es sich nicht um Bilder, sondern um Worte handelt. Kinder, die davon wirklich stark verstört werden könnten oder mit denen man noch nicht wirklich in den Dialog dazu gehen kann, können das ja erstmal noch gar nicht lesen. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, es ist nichts Visuelles. Du bist nicht gezwungen, also du hast die Info erhalten, dass das passiert, du bist aber nicht gezwungen, dir das anzugucken. Solltest du sein, in meinen Augen, bist du aber nicht. Also ist da auch jeder einen Schritt weit für sich selbst verantwortlich, wie viel halte ich da jetzt gerade aus?
Ich meine, es liegt auf dem Küchentisch zum Frühstück. Kinder in der Schule fangen an zu lesen, sagen, Mami, was heißt das eigentlich? Solche Sachen kann ich mir vorstellen. Aber auch bei dem Zigarettending, die Raucherzahlen die gehen ja seit Jahren zurück. Und ich glaube jetzt gerade die aktuelle Generation, was Alkoholkonsum und Zigarettenkonsum angeht, ist glaube ich auf dem niedrigsten Stand. Vielleicht überspringt das auch eine Generation. Weißt du, die es abkriegen, die es vorher nicht kannten, sagen so, ach ja, Sammelheft. Aber für die neue Generation ist vielleicht genau dieser Effekt dann auch da gewesen, dass sich das eingebrannt hat in Richtung, boah, dieses so ekelhafte Bilder oder ja, was passiert denn eigentlich da, die das dann umsetzen. Das heißt, vielleicht ist das auch gar nicht für uns jetzt gedacht, weil wir, also für uns vermutlich eh nicht, weil wir quasi für uns das schon gefunden haben, aber jetzt nicht wirklich für die, die jetzt umsteigen wollen, sondern für die nächste Generation, die es gar nicht anfängt.
Das ist ein total guter Gedankengang tatsächlich, weil es macht ja schon einen Unterschied, ne, ob du jetzt nach und nach irgendwie dir Informationen zusammensuchst und dir dann daraus eine informierte Meinung bilden kannst und sagen kannst, okay, ich sehe jetzt ganz logisch, das ist schlecht, was wir mit den Tieren machen, ich höre jetzt auf damit. Wenn du dir das alles nach und nach zusammensuchen musst, kann ich auch irgendwie jetzt auf so einer rein empathischen Ebene verstehen, wieso es manchen Menschen total schwerfällt, irgendwie ihre Lebensweise anzupassen. Aber wenn du von vornherein die Infos ja immer hattest, so, ne? Bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel meine Generation, sage ich jetzt mal, und Erderwärmung. So, wir haben von klein auf mitbekommen, so hey, es läuft nicht gut, wir müssen was tun. Und wir engagieren uns ja schon jetzt. Also das ist jetzt auch total biased, weil ich es halt in meinem Umfeld mitbekomme und auch bei den Kiddies, die ich betreue und sowas, dass ich sehe, dass wir da mit mehr Awareness, also mehr Bewusstsein an das Thema rangehen und uns mehr einsetzen.
Also quasi eine Investition in die zukünftigen Generationen, die da kommen, damit die nicht die gleiche Recherchearbeit haben müssen wie wir. Also ja. Für mich war es halt total hart, an die Infos zu kommen. Und vermutlich wäre es vor 20 Jahren für mich gar nicht möglich gewesen, an die Infos zu kommen. Und jetzt bieten wir quasi das Extrakt der Informationen an und bieten Transparenz an die Verbraucher quasi. Ne? Sagen, hey, ihr wollt nicht getäuscht werden, ihr wollt gute Entscheidungen treffen, ihr habt jetzt mehr Informationen, andere Entscheidungen zu treffen.
Ja, genau. Transparenz ist aber auch ein gutes Stichwort, finde ich, ne? Weil wenn wir jetzt unsere Haltungsform-Labels angucken, sage ich jetzt einfach mal, bekommst du ja nur ein, das wird mit höherer Zahl immer besser, ne? Während das, was jetzt in der Schweiz durchgesetzt wurde, während das rein informativ ist. Das ist prinzipiell erstmal ohne Wertung. Es liegt an dir selber zu entscheiden und zu realisieren, dass Enthornung ohne Betäubung schlecht ist. So, weißt du, was ich meine?
Ja, und vielleicht ist es auch so, was ist Enthornung eigentlich? Und dann geben sie es bei YouTube ein und sehen halt die ganzen Videos, die ganzen Viehmenschen überhaupt gar nicht sehen wollen, dass das die Kunden, also die Konsumenten quasi sehen und suchen dann danach nach diesen Informationen.
Genau, deswegen finde ich, also ich weiß nicht, ich bin mit unseren Haltungsformen gedöns hier halt nicht zufrieden. Genauso unzufrieden bin ich aber auf der einen Seite, also jetzt Abgesehen davon, dass es für mich komfortabel ist, ein vegan gelabeltes Produkt kaufen zu können, ohne dann halt noch irgendwelche Inhaltsstoffe lesen zu müssen. Ne? Aber genauso schlecht finde ich eigentlich, dass wir die veganen Produkte labeln, statt halt einfach wirklich transparent hinzugehen und zu sagen, so, hier ist das und das drin und dafür wird einem Tier das und das angetan.
Also eine Sache aus dieser ethisch-veganen Perspektive, die mich daran stört, wäre dann noch, okay, dann werden die Tiere betäubt, dann wird es nicht enthornt und so weiter und so weiter. Und dann habe ich ein clean Label, es steht keine Info mehr drauf. Die Tiere werden aber trotzdem gezüchtet, gehalten und getötet für den Konsum.
Genau deshalb ist mir das, was die Schweiz da gerade macht, auch noch nicht abolitionistisch genug. Ne? Also es müsste in meiner Meinung nach nicht nur draufstehen, hier findet das und das ohne Betäubung statt, sondern es müsste meiner Meinung nach auch draufstehen, um dieses Schweineschnitzel zu erstellen, wurde die Sau auf Zwang rauschig, also brünftig gemacht, auf Zwang besamt, muss auf Zwang mehr Ferkel werfen, als sie eigentlich säugen kann. Das sind Infos, die für mich halt auch noch mit drauf müssen.
Ja, also da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es ganz viele neue Rechtsstreite geben wird, um was ist denn jetzt eigentlich okay und was nicht. Und wenn ich mir das aktuelle die rechtliche Rahmenbedingung angucke, glaube ich, wird es eher schlimmer für uns.
Ich finde es total interessant, dass wir da total andere Grundgefühle, sage ich jetzt einfach mal, zu haben. Ne? Weil, wie gesagt, mir ist es nicht streng genug, aber ich finde den Ansatz besser als die anderen, die es bis jetzt gab.
Ja, also ich glaube, in der ersten Folge hatten wir auch dieses Thema, ja, diese Labels, ja, totaler Quatsch eigentlich. Und auch die, also allein, dass es 5 Stufen sind, heißt ja, okay, die 5. ist die beste, ich muss nicht weiter nachdenken. Ich kaufe immer das Beste. Ich kaufe immer Bio. Ich mache immer hier, da, tralala. Und für die Leute ist es dann in Ordnung und genug, weil sie haben da schon das Beste getan, was sie können. Nein, ist es nicht. Das Beste, was du tun kannst für die Tiere, ist, dass die Tiere nicht gezüchtet, gehalten und getötet werden. Und das ist die in dieser Dimension gar nicht drin und ist dann aber auch in diesem Tierleid-Dingern nicht drin. Das ist wieder eine begrenzte Dimension. Wenn wir alles abgestrichen haben, was wir dann als sagen, aber das ist etwas zu viel Tierleid. Und wenn das weg ist, ist ja trotzdem noch Leid da. Und zwar die Tiere, die als Qualzucht getötet werden. Und ich weiß nicht, ob wir an den Punkt kommen würden, das als Tierleid auf diese Labels zu bekommen. Das wäre natürlich großartig.
Aber genau das ist ja meine hoffnungsvolle Betrachtung. Ne? Also ich kann, wie gesagt, das alles super nachvollziehen, was du gerade sagst. Und ja, ich sehe das auch. Aber trotzdem habe ich halt in mir immer noch so einen kleinen Keim der Hoffnung, ne, dass das halt einfach so einen Stein ins Rollen bringt einfach. Und auch, dass da eventuell Sachen in einem großen Rechtsstreit teilweise ausgetragen werden. Also ich wünsche das natürlich gerade Tierrechtsaktivisten niemals, dass die in irgendeinen Rechtsstreit verwickelt werden und so, weil das für die persönlich halt einfach mies ist. Ne? Es ist super anstrengend, es frisst Ressourcen und das haben die einfach nicht verdient. Aber es lenkt halt trotzdem auch Aufmerksamkeit auf ein Thema. Und je mehr Aufmerksamkeit, gerade dann jetzt, wenn wir in die Schweiz gucken, mit wenn dann ausgefochten werden muss, mit was müssen wir noch ergänzen auf diesen Verpackungen, was ist überhaupt okay, wie definieren wir jetzt die Betäubungen, ne, dass Menschen sich informieren, wie die Betäubungen stattfinden und all sowas, das gibt mir einfach Hoffnung.
Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir diese beiden Perspektiven haben in Richtung, hey, da kann ganz viel Gutes passieren und ja, der Kapitalismus wird das schon wieder richten und zwar in einer nicht guten Form. Kann sich jetzt jeder, der das hört, irgendwie gucken, was resoniert da irgendwie mehr, was passt. Vielleicht ist die Antwort auch irgendwo dazwischen oder gar nicht da, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, oder?
Ja, wir werden sehen. Also ne, meine optimistische Seite sagt, okay, hey, also spätestens, wenn diese 2 Jahre Übergangsfrist da um sind, wo das halt irgendwie noch so ein bisschen wischiwaschi larifari ist mit der mit dem wirklichen Deklarieren auf den Produkten, aber dass einfach jetzt nochmal so eine neue Perspektive angestoßen wird und das halt nicht nur bei Menschen, die sich sowieso schon für Tierrechte interessieren so oder generell schon mal davon gehört haben und von Tierethik und all dem, sondern auch bei Menschen, die damit noch gar keinen Berührungspunkt hatten, weil die dann ihre Packung Salami umdrehen und da dann draufsteht, das Schwein wurde ohne Betäubung kastriert. So, und die sich dann halt einfach, ne? Aber die realistische Seite in mir sagt, es wird wahrscheinlich sich nicht viel ändern dadurch.
Eine Sache noch zu dem Schweizer Aspekt. Ich glaube, das ist eine der wenigen Länder, die die Würde der Kreatur in ihrer Verfassung drin haben. Ich habe nochmal kurz nachgeguckt, Artikel 120. Also der Mensch trägt dabei der Würde der Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch, Tier, Umwelt, Rechnung und schützt die genetische Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten. Und hier ist extra die Würde der Kreatur nochmal hervorgehoben. Das ist jetzt nicht die Würde des Menschen ist unantastbar, ne? Und das ist auch nicht der gleiche Stellenwert, aber zumindest verfassungsmäßig erwähnt. Was ich schon ziemlich krass finde. Und vielleicht kommt auch daher genau diese Regelung, weil es halt in der Verfassung mehr Bestand hat, eine Würde zu definieren oder wie auch immer die definiert ist, anzugeben. Und dann sind solche Gesetze auch möglich. Vielleicht ist das tatsächlich auch im reformistischen Sinne erstmal ein positiver Aspekt.
Ja, das könnte gut sein. Was sich mir jetzt halt so bei dieser ganzen Recherche auch, ja, was da so in mir hochgekommen ist, ist die Frage tatsächlich, ob wir jetzt mehr Augenmerk auf die Schweiz legen können, dürfen hoffentlich, was einen veganen Wandel angeht, sage ich jetzt mal, weil bis jetzt war Vorreiter da ja Großbritannien tatsächlich. Ne? Also Großbritannien hat es angefangen, einem super einfach zu machen, vegan zu leben. Mit dem Label der Vegan Society zum Beispiel, mit dem wirklich guten Zugang zu veganen Produkten, sei es jetzt Kosmetik, sei es Ernährung, sei es Putzmittel und all sowas. Aber vielleicht könnte die Schweiz da jetzt wirklich so ein Runner-up werden, sag ich mal.
Also zumindest für mich hatte die Schweiz schon immer, also ich weiß nicht, ob das dieses, ja, bei uns haben die Tiere alle viel mehr Platz als in Deutschland. Ne? Dann die hohen Preise in Richtung, weil die halt so viel Platz haben. Deswegen ist das Fleisch auch so teuer. Also das war zumindest das, was mir immer verkauft wurde damals, wo ich dann dachte, okay, hier sind ganz krass andere Bedingungen. Und dann hieß es, ja, das schmeckt auch viel besser, keine Ahnung. Also für mich war das schon immer eher schweizlastig und auf der Gegenseite immer dieses, ich weiß nicht, in den UK, dieses Animal Welfare Ding, was irgendwie auch ein großer Scam einfach ist.
Ja, Animal Welfare, total der Scam. Also stimme ich total zu tatsächlich. Mit der Schweiz, das kann ich halt jetzt nicht so beurteilen. Ne? Deswegen fand ich das Thema auch so spannend, weil ich wusste ja, dass du schon mal in der Schweiz gewohnt hast. So, ich habe ja mal doch sehr viel Zeit in Großbritannien auch verbracht. Und von da habe ich also einfach jetzt so First-Hand-Erfahrung mitbekommen, dass es da doch einem sehr leicht gemacht wird einfach. Ne? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich in Großbritannien 2012 in jeden x-beliebigen Supermarkt gehen konnte und ich da eine wirklich große Auswahl an pflanzlichen Milchalternativen schon gefunden habe, an pflanzlichen Fleischalternativen schon gefunden habe, wirklich schon aussagekräftig gelabelte Produkte gefunden habe, was hier zu dem Zeitpunkt zum Beispiel einfach noch überhaupt nicht der Fall war. Und wenn, hattest du vielleicht eine Sorte Sojamilch irgendwo, dann war für mich bis jetzt der klare Vorreiter halt einfach tatsächlich immer Großbritannien. Ja, also ich bin wirklich 2012 das erste Mal ganz bewusst durch einen Supermarkt in Großbritannien gegangen und ich hatte damals schon wirklich Sojajoghurt, Kokosjoghurt, Haferjoghurt, in gesüßt, in ungesüßt, Hafermilch, Reismilch, Sojamilch, in einem ganz normalen Sainsbury oder Waitrose oder Marks & Spencers und so. Sogar bei Tesco.
Ja, 2012 könnte ich mich nicht erinnern. Also vermutlich gab es immer mal in Reformhäusern oder so dann Haferflockenmilch, wer ist das nochmal, Dings?
Hafermilch, ja. Ja, deswegen, den Vergleich habe ich zur Schweiz jetzt halt nicht, ne? Weil ich war auch einmal in der Schweiz, das war irgendwie 2010 oder 2011, also kurz davor tatsächlich. Da habe ich aber ja noch nicht vegan gelebt, also 2012 auch nicht, aber 2012 habe ich angefangen, meine milchfreie, also tiermilchfreie Ära zu leben. Deswegen ist mir das da dann wirklich vermehrt aufgefallen. Aber als ich in der Schweiz war, weiß nicht.
Ich auch nicht. Ich war 17 in der Schweiz und 18 habe ich aufgehört, Tiermilch zu trinken. Also es ist dann auch, also dann war der Fokus einfach auch gar nicht da. Vielleicht gab es da damals schon richtig viel und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Das ist dann der Erinnerung geschuldet und dem Fokus geschuldet, den ich damals noch nicht hatte.
Ja, das kann sehr gut sein, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass es damals in Großbritannien auch tatsächlich in der Schule relativ einfach war, ein veganes Mittagessen zu bekommen zum Beispiel.
Okay, das wäre unmöglich gewesen.
Das war hier in Deutschland auch unmöglich. Ne? Also ich hatte sowohl hier in Deutschland als auch in Großbritannien Schulessen. Und wie gesagt, ich habe damals noch nicht vegan gelebt, aber ich hatte hier in Deutschland schon Probleme, überhaupt ein tiermilchfreies Essen zu bekommen. So, deswegen habe ich zum Beispiel damals auch, ich hatte mit 15, das war kurz danach halt so eine Phase, da habe ich nicht nur auf Tiermilch verzichtet, sondern da wollte ich auch vegetarisch werden. Aber das hat es mir in der Schule dann zum Beispiel so schwer gemacht, mich überhaupt zu ernähren, dass ich halt einfach dann relativ schnell auch wieder aufgegeben habe, weil ich das Durchhaltevermögen noch nicht hatte und weil ich damals die Tierethik auch noch gar nicht verstanden hatte.
Also das mit den Labels, das ist wirklich auch nochmal augenöffnend in Richtung, also den Eindruck, den ich habe, dieses, jeder spezialisiert sich dann auf eine Sache, die die anderen nicht machen, aber wir haben dann eine große Fragmentierung, also entweder über Produktkategorien, Kleidung, Essen, Hygieneprodukte oder wie sieht es mit der Transparenz aus? Sind die Verpackungen, beinhaltet das Verpackung, was ist mit Reststoffen, Allergene? Ja, da fehlt irgendwie dieses, das eine Ding, was alles löst, was es vermutlich nicht geben wird. Allein dadurch, wenn man mehr Kontrollen haben würde, wird das Label vermutlich auch teurer.
Ja.
Bis die Adaption dann wieder senkt. Na, das ist ja alles wieder dieses, ja komm, kauft sich dann besser, wenn du das Label drauf machst, was ja scheinbar nicht der Fall ist. Na, mit dem extremen Beispiel in Richtung, es ist kein Selling-Point.
Ja, mit dem Extrembeispiel Manna an der Stelle. Aber wie gesagt, nur mittlerweile ist, also ich habe mir gestern tatsächlich eine Packung Manna-Schnitten gekauft und da ist das Label ganz, ganz, ganz klein in Grau unter der Zutatenliste wieder drauf tatsächlich. Aber es gab auch mal die Zeit, da war es richtig drauf. Zu den Labels nochmal, es gibt halt auch nicht wirklich Labels, die unabhängig kontrolliert werden. sage ich jetzt einfach mal, das Label von Peter zum Beispiel, also beide. So, also das heißt ja Peter Approved Vegan, ne? Also für, sowohl für Kleidung als auch für Kosmetik, aber die Kriterien sind halt ein bisschen unterschiedlich. So im Endeffekt, ja, ich weiß es nicht. Im Endeffekt musst du für dieses Peter-Label zum Beispiel auch als Hersteller nur eine Selbstauskunft abgeben, dass du keine Tierversuche durchführst und bei der Kleidung auch keine tierischen Inhaltsstoffe verwendest. Und es kann sein, dass das dann später irgendwann jemand überprüft, aber kann auch sein, dass nie jemand vorbeikommt.
Aber da sind wir wieder an dem Punkt. Wir haben eine ganz wichtige Sache, die für uns als Gesellschaft oder als Leute einfach wichtig ist. Und wir lagern diese Verantwortung des Überprüfens wieder aus an privatwirtschaftliche Unternehmen. Also ich denke mal, ne, auch wenn das jetzt gemeinnützige Organisationen sind, die sind nicht gewinnorientiert und so weiter. Also da ist auch die Limitierung automatisch wieder drin. Was lohnt sich? Was kann man überhaupt leisten? Was kann man machen bei der Überprüfung? Das müsste in staatlicher Kontrolle sein. Warum?
Vor allem, wenn du dir dann halt solche Dinge anguckst, wie Peter approved bei Kosmetikartikeln jetzt. Ne? Da geht es wirklich nur um Tierversuche. Theoretisch. Also du kannst ja deine ganze Marke Peter approven lassen und dann nehme ich jetzt als Beispiel Lavera. Ne? Lavera Naturkosmetik ist Peter zertifiziert für, die machen keine Tierversuche, auch nicht im Ausland, die lassen auch keine zu, die unterstützen auch keine Tierversuche finanziell, nichts in die Richtung. Aber es gibt Produkte von denen mit Honig, die sind auch Peter approved, weil die sind ohne Tierversuche. Aber es ist Honig drin, also sind sie nicht vegan.
Genau, und dann sitzen die Verbraucher da, die sagen, ey, ich möchte gerne eine gute Entscheidung treffen. Was denn jetzt? Na, gestern auch derjenige, der da war, darf ich euch mal ein paar Inhaltsstoffe nennen und gucken, ob die vegan sind oder nicht. Und dann saßen wir auch da. Ja, keine Ahnung, das klingt wie ein Alkohol, das ist irgendwie ein Duftstoff. Okay, ja, aber wo kommen die her? Keine Ahnung.
Ja, das ist halt wirklich die Frage. Ich habe mir auch letztens eine Creme geholt, wo dick vorne drauf dieses Häschen von Peter war. Beziehungsweise auf dem Aufsteller, auf dem Produkt selber war es nicht, aber auf dem Aufsteller, wo ich das runtergenommen habe, wo auch hier Dings, also wo nur Produkte dieser Marke auch drauf waren. Diese Creme enthält aber Wollfett. Aber sie ist tierversuchsfrei.
Ja gut, das hilft nicht, ja.
Ja, das ist es halt. Na, also wir haben Label, wir können auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, ne, was bedeutet dieses Label denn, dann können wir auch auf diese Label vertrauen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel davon ausgehst, dass es heißt, dass das gar nichts mit Tieren am Hut hat wirklich, dann ist es halt nicht so. Ne? Dann kannst du da nicht drauf vertrauen. Du kannst beim V-Label nicht drauf vertrauen, dass die Verpackung ohne tierische Inhaltsstoffe ist, dass da vielleicht Knochenleim verwendet wurde oder keine Ahnung. Shellack in der Verpackung, I don't know. Ich weiß nicht, was so in Verpackungen verwendet wird. Aber du kannst dich halt zum Beispiel nur bei dem veganen Label von der Deutschen Veganen Gesellschaft darauf verlassen, dass da in der Verpackung nichts drin ist.
Da gucke ich in internen Dokumentationen bei Vegan Society nochmal nach.
Ja, bitte gerne. Ne? Also ich habe jetzt, wie gesagt, auf der Homepage und ich war irgendwie 2,5 Stunden auf deren Homepage. Die ist ja wirklich super unübersichtlich. Nochmal, also ne, falls es irgendjemand hört, überarbeitet mal eure Website. So, jetzt bin ich wieder auf der Seite. Nee, also hier auch nochmal die Veganblume von der Vegan Society. Da ist die Verpackung kein Kriterium laut diesen Grafiken hier. Da ist das grüne Vegan-Label von der Deutschen Veganen Gesellschaft tatsächlich das einzige, wo das explizit genannt wird.
Okay, da gucke ich auf jeden Fall nochmal auch nach. Ja, das ist interessant.
Ja.
Es ist aber wirklich ein guter Punkt, weil, also Richtung Transparenz, wenn es nicht auf der Homepage ersichtlich ist, und jemand recherchiert dafür, dann landet es auch quasi da nicht drin. Und wenn sie dann intern irgendeine Dokumentation haben, wo es heißt, ja, wir achten übrigens drauf, dann hilft es den Leuten auch nicht, Transparenz über diese Label zu haben, was ja quasi wieder vielleicht nicht ein schlechtes Label ist, sondern einfach ein, wie verkaufen wir das Label, wie transparent ist das für die Leute eigentlich, was das bedeutet, ne? Dieser Unterschied. Wir sehen halt, ist das ein richtiges Label oder nicht? Mhm. Ich erinnere mich, glaube ich, vor 2 Jahren dachte ich, diese Vegan Society, Sonnenblume, wäre irgendein Label, was sich jemand ausgedacht hat, weil er das Geld für das V-Label nicht bezahlen will. Dann habe ich gelernt, ach, es ist die Vegan Society, die das Label erfunden haben. Und solche Sachen. Ich glaube, Transparenz ist dann auch das Problem. Und das wundert mich dann nicht, dass die Leute verwirrt in unsere Lives kommen und sagen, ja, keine Ahnung, was denn jetzt?
Tatsächlich habe ich bei dieser Sonnenblume eine ganze Zeit lang, weil ich das noch nie auf Lebensmitteln gesehen habe, das ist halt das offizielle Ding für Kosmetik. So, weil ich das V-Label, also das von der European Vegetarian Union, halt noch nie auf Kosmetik angesehen habe.
Ja, und jetzt haben wir 2 ethische Veganer hier, die darüber reden und selbst verwirrt sind. Und ich denke mir so, ja, das macht es nicht leichter für die Leute mitzumachen.
Genau.
Weil es dann wirklich viel Arbeit ist, das herauszufinden.
Ja, übrigens, ich habe bei der Vegan Society tatsächlich sogar per E-Mail eine Anfrage gestellt, ob Verpackung bei denen mit ein Kriterium ist. Ich habe aber keine Antwort bekommen. Also die machen auch, wenn du outreachen möchtest, machen die es gar nicht mal so einfach, dass du jetzt irgendwie innerhalb von einer Woche oder so Infos bekommst.
Warte mal, ich guck mal parallel. Ich habe nämlich denen auch eine E-Mail geschickt. Und zwar, mal sehen, ob ich das finde, Request to Use Supporter Logo am 8. April 2025.
Das ist auch noch keine Antwort.
Habe ich als Mitglied der Vegan Society geschrieben, ob ich denn in meinen TikTok Lives das Vegan Society Supporter Logo benutzen dürfte.
Ja.
Ja, genau.
Da du das Logo noch nicht benutzt in deinen Lives, gehe ich davon aus, dass sie dir noch nicht geantwortet haben oder es nicht erlaubt haben.
Sie haben noch nicht geantwortet.
Ah jo.
Aber April ist ja noch nicht so lange her.
Nee, dann kann ich ja auf meine Frage, hey, wie sieht's mit Verpackung aus, ja auch noch ein bisschen warten. Aber ich verstehe es ja auch, ne? Das ist ja wieder eine gemeinnützige Organisation, die wahrscheinlich jetzt auch nicht super viel Manpower dahinter haben und ja, trotzdem ärgerlich einfach.
Hättest du noch irgendwas, was wir den Leuten mitgeben können? Ist noch was offen geblieben?
Offen geblieben von meiner Seite so aktiv jetzt nicht. Was ich den Leuten gerne mitgeben würde, schaut euch mal die einzelnen Label an. Und wenn ihr dann vielleicht, also das grüne V-Label von der Deutschen Veganen Gesellschaft findet und das Produkt ist in eurem Preisrahmen und vielleicht genauso teuer oder günstig wie jetzt zum Beispiel das V-Label, dann nehmt vielleicht gern das.
Mhm.
Ja.
Weiterer Hinweis wäre, falls ihr diesen Podcast auf Spotify hört, ihr wisst, Spotify ist nicht die menschenfreundlichste, tollste Firma auf diesem Planeten. Es gibt ganz viele andere Podcast-Player, die ihr benutzen könnt. Overcast zum Beispiel, meinetwegen Apple Podcast oder andere Sachen. Oder holt es von der Homepage, RSS-Feed, was auch immer. Auch da hört das nicht auf. Als vegane, lebende Person gibt es auch noch andere Formen der Ausbeutung, die wir nicht unterstützen. Kleiner Aufruf, vielleicht dann auch die Podcast-Plattform zu wechseln. Genau, like den Podcast, wo ihr könnt. Schreibt auch gerne einen Kommentar, wir freuen uns immer. Besucht unseren Discord-Server, wenn ihr Feedback geben wollt. Oder schreibt uns auf irgendwelchen Kanälen. Auch vielleicht Themen für den nächsten Podcast oder auch Feedback zu den Themen, die wir jetzt schon besprochen haben. Genau, bleibt alle gesund. Und wir hören uns dann vielleicht spätestens nächsten Monat in der nächsten Podcast-Folge.
Genau, und meine peinliche Verabschiedung für diese Folge ist Ciao Kakao.